Glauben wie ein Kind, unser Herz, die Liebe, Teil 3, Nachfolge und Dienst. Im ersten Teil ging es um unsere Selbstaufgabe, im zweiten um den Gehorsam, ehe wir mit dem dritten Teil beginnen, der die Verbindung zwischen diesen beiden Aspekten und dem damit verbundenen Dienst für Gott und unsere Nächsten aufzeigen soll, kurz eine Zusammenfassung der Kernpunkte aus beiden Teilen. Kurze Anmerkung, diese Zusammenfassung dient nicht als Ersatz für die ersten beiden Teile, sondern ist vielmehr für diejenigen gedacht, die die beiden Teile bereits kennen. Stichpunktartig nun zu Teil 1, die Selbstaufgabe. Wir brauchen Veränderung für unsere Herzen, wir alle, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. 1. Mose 8,21. Unser allmächtiger Vater wird uns bei diesem Problem mit unseren Herzen helfen. Er hat es versprochen. 5. Mose 30,6. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Dann bleibt ihr am Leben. Dieses aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben, hat der Sohn Gottes in Vollkommenheit vorgelebt, und wir sollen es ihm täglich nachahmen. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lukas 9,23. Diese Art der Nachfolge ist nicht einfach, dennoch spricht unser Erlöser, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Lukas 14,27 und Vers 33. Die von uns geforderte Nachfolge hat unzählige Aspekte, aber die zwei wichtigsten sind, erstens, uns selbst aufgeben und für den Willen Gottes leben und ihn lieben mit allem, was uns ausmacht. Das zweite ist dem ersten sehr nah, unser Ego zurückstellen und den Nächsten lieben und höher achten als uns selbst. Beides hat unser Herr Jesus in dem Wort Liebe zusammengefasst und in Vollkommenheit vorgelebt, nicht in Worten oder als ein Gefühl, sondern in Taten. Und so und nicht anders sollen wir ihm nachfolgen. Und diese Nachfolge hat, wie bereits erwähnt, einen sehr hohen Preis, denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. 2. Timotheus 3,12. Da dieses Leben in Christus Jesus herausfordernd ist, spricht unser Herr, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, 13-14. Und dieser Weg, der zum Leben führt, hat logischerweise unmittelbar mit der Liebe zu tun, denn hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. So sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Auch wir sind also schuldig, unser Leben aufzugeben, so wie es der Sohn für seinen Vater und für uns getan hat. Das ist der Schlüssel zum biblischen Verständnis von Liebe Gott und deinen Nächsten. Unsere Selbstaufgabe für Gott und unseren Nächsten. Stichpunktartig nun zu Teil 2, dem Gehorsam. Die Gerechtigkeit kommt aus Glauben und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Will man also durchs Gesetz gerecht werden, ist man aus der Gnade gefallen. Galater 2,16 und 5,4. Dennoch ist unser Gehorsam wichtig, denn es ist ein Ausdruck unserer Liebe. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Siehe 1. Johannes 5,3. Aber bei diesem Gehorsam gibt es meist ein Problem in uns, denn wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Römer 7,14 und 8,7. Da unser Herr natürlich von unserem höchst problematischen menschlichen Eigenwillen, also unserem Egoismus, wusste, welcher unseren Gehorsam unnötig erschwert, geht er direkt in seiner ersten Lehre, also der sogenannten Bergpredigt, auf unser Kernproblem ein. Er zeigt uns in seiner Lehre die Erfüllung des Gesetzes auf, indem er uns klarmacht, dass das Halten der Gebote Gottes selbstverständlich gut ist, aber das Endziel seiner Lehre ist die göttliche Liebe, welche die Veränderung unserer Herzen benötigt. Diese Veränderung soll so weit gehen, dass unser Egoismus bezwungen wird und der Gehorsam ganz natürlich aus unseren Herzen sprudelt. Ist dieses veränderte Herz also voll von der Liebe Gottes, dann sind wir aus vollster Überzeugung gehorsam, und seine Gebote sind dann auch nicht schwer für uns. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5,3. Dieses von Gott durch seinen Heiligen Geist veränderte Herz hat zur Folge, dass jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden kann, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Und genau um diese Erfüllung durch den Geist Gottes geht es. Wir sollen verstehen, was es bedeutet, wenn unser Herr in Matthäus 5,17 lehrt: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Die letzten Punkte dieser Aufzählung kann man stark vereinfacht wie folgt zusammenfassen: Sofern man im Alten Testament oberflächlich betrachtet erst einmal nur die Gebote sehen will und im Neuen Testament das Leben Jesu, das es nachzuahmen gilt, dann könnte man sagen: Alte Testament gleich Gebote, Neue Testament gleich Gebote plus Selbstaufgabe. Dadurch ergibt sich stark vereinfacht: AT ist leicht, NT ist schwer. Und nicht umgekehrt, wie es viele behaupten. Denn nicht wir, sondern das Wort Gottes sagt, sowohl im AT als auch im NT, Folgendes: Das Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch und auch nicht unerreichbar fern. 5. Mose 30,11. Und im 1. Johannes 5,3 steht geschrieben: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Egal wie häufig man nun hört, die Gebote aus dem AT kann man nicht halten, und deswegen hat sie Jesus für uns gehalten, ändert das dennoch nichts daran, dass das Wort Gottes etwas völlig anderes sagt. Abschließend nun zu diesem kurzen Rückblick aus Teil 1 und 2. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, damit wir seinem Beispiel folgen. Das wissen wir alle. Und sein Beispiel ist nicht der Buchstabe allein, sondern auch der Geist hinter dem Buchstaben. Denn wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Römer 7,14. Das heißt, unser Herr Jesus tat und lehrte die Gebote, und darüber hinaus zeigte er uns den Geist Gottes im Gesetz. Anders, er erfüllte das Gesetz, nicht indem er auch nur das kleinste Gebot auflöste, sondern uns den Geist im Gesetz seines Vaters aufzeigte, lehrte und lebte. Matthäus 5,17 bis 19. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Was diese Erfüllung des Gesetzes im Kern ist, werden wir gleich im Anschluss noch sehen, wenn die beiden Aspekte der Teile 1 und 2, also die Selbstaufgabe und der Gehorsam, miteinander vereint werden und uns so verdeutlicht wird, wie alles in der Heiligen Schrift in sich geschlossen auf eine Wahrheit hinzielt, die uns allen klar ist: Christus und unser ihm Gleichwerden und Nachfolgen. Selbstaufgabe gegen Gehorsam? Diese Überschrift könnte man schnell falsch verstehen, daher direkt ein Beispiel dazu. Stell dir zwei Menschen vor. Der eine isst zum Beispiel nichts Unreines, trägt seine Gedenkquasten, hält die biblischen Feste, verzehntet alles inklusive seine Gewürze und so weiter, aber mehr nicht, kurz, er hält das Gesetz, aber nur dem Buchstaben nach. Der andere macht diese Dinge nicht, aber er gibt sich und sein Leben komplett, von A bis Z, sagen wir, für den Dienst an Witwen und Waisen auf. Wer von beiden lebt mehr nach dem Willen Gottes? Der nur den Buchstaben des Gesetzes hält oder derjenige, der sich selbst und sein Leben aufgibt? Unabhängig von einer Antwort, die sicherlich je nach Betrachter unterschiedlich ausfallen mag, kann man sagen, beide sollten nicht gegeneinander kämpfen, sondern voneinander lernen. Meistens jedoch besteht diese Gesinnung des Voneinanderlernens nicht, auf beiden Seiten nicht. Der eine glaubt jetzt irgendwie, weil er das Gesetz hält, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, wie es der Volksmund sagen würde, und für den anderen spielt das Gesetz so gut wie keine Rolle in seinem Glaubensleben. Dieser Zustand sollte sich für beide ändern, denn zu einer nahezu identischen Situation spricht unser Herr und Meister folgende Worte: Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel, aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Matthäus 23, 23. Im Gegensatz zu Markus 7, wo der Herr die Pharisäer rügt, weil sie durch ihre Menschengebote das Gesetz Gottes aufheben, siehe zum Beispiel Markus 7, 8, rügt er sie hier, weil sie nur den Buchstaben halten, und den sehr genau, indem sie sogar ihre Gewürze verzehnten, aber die wichtigen Dinge im Gesetz tun sie nicht. Nach diesem ermahnenden und für uns alle geltenden Aufruf zur Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue folgt dann seine Aufforderung, die selbstverständlich auch für uns alle gilt. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, alle Dinge im Gesetz tun, sowohl die kleinen genauso wie die wichtigen. Beides sollen wir tun, ohne eines davon zu lassen. Wir möchten das noch einmal wiederholen, da es für diesen Teil den Nagel auf den Kopf trifft. Beides sollen wir tun, ohne eines von beiden zu lassen. Daher sollte für uns nicht, wie in der Überschrift, Selbstaufgabe gegen Gehorsam gelten, sondern vielmehr sollte Gehorsam in der Selbstaufgabe unser Glaubensleben bestimmen, denn beide Punkte brauchen einander. Und beide Punkte brauchen, wie in den ersten beiden Teilen aufgezeigt, unsere innere Veränderung. Und für diese Herzensveränderung brauchen wir wiederum Gottes Hilfe, damit sowohl das Halten der Gebote als auch die Liebe und Selbstaufgabe von Herzen kommen. 5. Mose 30, 6. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Dann bleibt ihr am Leben. Und wie wird der Allmächtige das machen? Durch ein neues Herz und seinen Heiligen Geist. Hesekiel 11, 19 bis 20. Und ich werde ihnen ein Herz schenken, in dem Einigkeit herrscht, und werde ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus ihrem Körper und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Dann werden sie wirklich mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Abrunden für diesen Abschnitt noch eine andere Stelle, die wie Matthäus 23, 23 den Nagel dieses dritten Teils auf den Kopf trifft, weil auch hier unser Herr auf das Zusammenspiel zwischen Gehorsam und Selbstaufgabe eingeht. Matthäus 19, 16 bis 21. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Die Antwort unseres Meisters nach dem ewigen Leben beinhaltet im Kern also zwei Punkte. Erstens Gehorsam. Das ewige Leben ist mit den Geboten und unserem Gehorsam verbunden. Auch wenn dieser Punkt überraschen mag, aber das ist nicht unsere Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben, sondern die kurze und klare Antwort unseres Erretters, durch den das ewige Leben überhaupt erst möglich ist. Der Mann fragt: Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Der Herr antwortet: Halte die Gebote. Ob nun unser Herr und Meister wirklich meint, dass wir nur noch diese sechs aufgezählten Gebote und keine anderen mehr tun müssen, oder er sie nur als Beispiel für die Nächstenliebe nutzt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind in Teil 2 näher auf diesen Punkt eingegangen. So oder so gilt, dass das ewige Leben nicht allein von unserem Lippenbekenntnis, sondern vor allem von unserem Gehorsam abhängt. Auch hierzu die klaren Worte unseres Herrn aus Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der zweite Punkt bei der Antwort unseres Meisters nach dem ewigen Leben ist die Nachfolge in Selbstaufgabe. Matthäus 19, 21. Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Die Parallelstelle aus Markus 10, 21 dazu: Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Der Gehorsam gegen die Gebote Gottes ist unserem Meister wohlgefällig. Das erkennen wir an der Formulierung: Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn. Selbstverständlich, denn der Herr hat ja selbst nach den Geboten gelebt und wir sollen ihm auch in diesem Punkt folgen. Aber das genügt ihm nicht, denn er sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Die Nachfolge, nachdem man alles für ihn aufgegeben hat. Also sind diese beiden Punkte, Gehorsam und Selbstaufgabe, nebst dem Glauben, der natürlich Grundvoraussetzung ist, genau das, was unser Herr demjenigen in Matthäus 19, Vers 16 bis 21 antwortet, als er nach dem ewigen Leben gefragt wird. Seine Antwort gilt selbstverständlich nicht nur für diesen Mann allein, sondern für uns alle. Und des Herrn Antwort ist: ewiges Leben gleich Gebote halten plus alles aufgeben und ihm nachfolgen. Beides gehört zusammen. Die Aufforderung zum Dienst, zur Arbeit. Matthäus 9, 37 bis 38. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Frage: Sind wir Arbeiter? Denn jedem Gläubigen sind Talente von Gott gegeben worden, manchen mehr, manchen weniger. Warum? Nicht für ihn selbst, sondern für seinen Dienst für Gott und für seine Nächsten. Daher sollen, vielmehr müssen, wir diese Talente auch einsetzen. Unser Herr zeigt uns diese Dringlichkeit auf, indem er uns in seinem Gleichnis der gegebenen Talente lehrt, dass wenn wir nicht arbeiten, wir nicht nur keinen Lohn empfangen werden, sondern viel Schlimmeres. Matthäus 25, 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dieser unnütze Knecht ist zwar derjenige, der die wenigsten Talente von Gott erhalten hat, siehe Gleichnis in Matthäus 25, Vers 14 bis 30, aber er ist auch derjenige, der gar nicht mit seinem Talent gearbeitet hat. Das zeigt uns auf: Egal wie vermeintlich wenig Talente wir von Gott auch erhalten haben mögen, wir sind dazu verpflichtet, diese für den Dienst einzusetzen, sprich, wir müssen damit arbeiten. Auch wenn dies der weit verbreiteten Meinung völlig widersprechen mag, aber arbeiten wir nicht mit dem, was wir von unserem himmlischen Vater erhalten haben, haben wir in Matthäus 25, 30 gelesen, was mit uns passiert. Die Konsequenzen wären fatal für uns. Daher ist es für uns alle wichtig, dass wir im Gebet mit wachem und vor allem willigem Geist nach unseren Talenten fragen, für neue bitten und auch darum bitten, dass uns aufgezeigt wird, wie wir arbeiten und dienen können. Das müssen wir von Herzen wollen. Denn, wie bereits erwähnt, hat jeder von uns Talente bekommen, egal wie viele. In dem Gleichnis gibt es keinen, der einfach so am Ende umsonst einen Lohn erhält, obwohl er keine Talente erhalten hat und daher nicht arbeiten muss. Jeder muss arbeiten. Daher sagen wir ja Herr zu ihm, weil wir Knechte sind, die arbeiten. Arbeiten wir aber nicht, dann sind wir auch keine Knechte. Und wenn wir keine Knechte sind, dann sind wir vielleicht nur welche, die sich bedienen lassen. Denn keiner würde auf die Idee kommen, irgendjemand seinen Herrn bzw. in unserer heutigen Zeit Chef zu nennen, wenn er nicht für ihn arbeiten würde. Nennt er ihn aber Chef, ist er verpflichtet, für ihn zu arbeiten. Völlig logisch. Parallel dazu ist es auch völlig logisch, dass wenn wir keine Arbeit haben, wir uns um Arbeit bemühen müssen. Wir müssen suchen, wir müssen wollen. Genauso ist es im Glauben. Wir benötigen eine Ausbildung und dann einen Job, damit wir unserem Namen Knechte und Mägde Christi auch gerecht werden. Auch hier gilt daher: Wir müssen nach Arbeit suchen, wir müssen Arbeit fürs Königreich Gottes wollen. Ein Warten und alles fällt einem in den Schoß gibt es bei Gott nicht. Denn sein Sohn ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5,15. Die Arbeit für das Königreich Gottes ist ein elementarer Bestandteil unseres Glaubenslebens. Ohne geht es nicht. Selbst das alleinige Arbeiten an sich selbst, sich reinigen, damit man heiliger wird, ist nicht das, worum es im Glauben im Kern geht. Um Bibelwissen allein geht es selbstverständlich auch nicht. Natürlich sollen wir diese Dinge tun, also uns verändern, uns von innen heraus heiligen, lesen, an uns arbeiten und so weiter. Aber das alles dient nur dazu, dass wir dadurch Gott und unseren Nächsten besser dienen können. Das heißt veranschaulicht, unser Fokus im Glauben geht nicht nach unserem Inneren allein, sondern vielmehr nach außen zu anderen. Diese beiden Dinge hängen zusammen, aber haben dennoch eine unterschiedliche Gewichtung. Anders ausgedrückt, es geht also nicht darum, sich von der Welt zurückzuziehen, zu lesen und zu beten, sondern um unseren Dienst für Gott und unsere Mitmenschen. Das soll unser Fokus sein. Ein "Ich lasse den Dienst für Gott in meinem Leben schleifen" gibt es nicht. Um das klar und deutlich zu erkennen, müssen wir nur auf unseren Herrn und sein Leben blicken. Noch einmal anders ausgedrückt, damit man das nicht falsch versteht. Die genannten Punkte aus an sich selbst arbeiten, lesen, beten und so weiter sind gut und hängen wie viele andere Dinge im Glauben zusammen. Sie gehen ineinander über, sie brauchen einander. Genauso brauchen auch die Punkte der drei Teile dieser Serie einander. Die Grundlage ist die Liebe zu Gott aus ganzem Herzen, der Gehorsam, die Selbstaufgabe und der Dienst, die mit dieser göttlichen Liebe zusammenhängen, bauen aufeinander auf und fließen ineinander über. Hier eine Stelle, die das ansatzweise aufzeigt, indem sie uns auffordert, der Liebe Gottes angemessen in völliger Selbstaufgabe zu leben und zu dienen. Paulus schreibt im Römer 12,1: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Verbindungen. Alles in der Heiligen Schrift ist in sich geschlossen und baut aufeinander auf. Wir hatten zu Beginn, dass die Gerechtigkeit nicht durch das Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an das vollbrachte Werk Christi. Daher kann man sagen, das Fundament ist Christus. Dieses Fundament kann für einen selbst nur gelegt werden durch den Glauben an die Gnade Gottes durch Christus. Diese Gnade ist wie eine Art Schutzdach für uns. Wir sind unter ihr verwahrt. Auf dem Fundament Christi sollen wir nun bauen, nach Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten sind nicht dazu da, das Fundament zu ersetzen oder das Dach abzulösen. Sie sind nötig, dass alles funktioniert und stabil stehen bleibt. Was meinen wir nun mit Gesetzmäßigkeiten? Zum Beispiel bauen die 4G, also Glaube, Gnade, Gerechtigkeit und Gehorsam, aufeinander auf. Sie können nicht getrennt existieren. Zum Beispiel kann keiner wahrhaftig glauben und gleichzeitig Gott gegenüber ungehorsam sein. Jakobus 2,17. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Genauso wenig kann man Gnade und Gerechtigkeit von Gott empfangen, wenn man keinen Gehorsam zeigt. Jakobus 2,14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Und genauso ist es mit unserem Thema. Unser Herz, die Liebe, der Gehorsam, die Selbstaufgabe und der Dienst. Diese bauen aufeinander auf und fließen ineinander über, denn ohne die Veränderung unserer Herzen werden wir nicht nach göttlichem Maßstab lieben können. Wir werden Gott nicht von Herzen gehorchen, und so kann dann auch von Selbstaufgabe und Dienst erst gar nicht die Rede sein. Genauso wenig können wir nur den Buchstaben des Gesetzes halten und dann von göttlicher Liebe und Selbstaufgabe sprechen. Dies sind nur ein paar Beispiele, die aufzeigen sollen, dass diese Punkte unmittelbar miteinander verbunden sind und einander benötigen. Sie können nicht getrennt voneinander existieren. So ähnlich ist es mit unserem Herrn, der Gnade, dem Gesetz und der Liebe. Beispiel: Hätten wir ohne die Lehre unseres Herrn das Gesetz gelesen, könnten wir die Frage nach dem höchsten Gebot korrekt beantworten? Hätten wir gewusst, dass es eine Verbindung zwischen dem Gesetz und der Liebe gibt? ja sogar der Kern des Gesetzes die Liebe ist? Nun, da uns der Herr das gelehrt hat, dürfen wir das erkennen. Das führt uns zu der nächsten Frage. Was wiederum ist der Kern der Liebe? Was ist alles mit der Liebe verbunden? Können wir diese Fragen auch korrekt beantworten? Ähnlich wie bei der Antwort auf die Frage nach dem höchsten Gebot, also liebe Gott und deinen Nächsten, gibt es auch bei der Frage nach dem Kern der Liebe zwei Antworten, die sich sehr ähneln und ebenfalls ineinander übergehen. Auch diese Antworten betreffen Gott und unseren Nächsten. 1. Johannes 3,16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das zweite ist dem ersten sehr ähnlich, denn wenn uns Gott liebt, dann sind wir schuldig, ihm zu gehorchen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5,3. Die Liebe zu Gott ist also das Halten seiner Gebote. In diesen Geboten, dem Gesetz, steckt, wie wir wissen, die Liebe und innerhalb dieser Liebe wiederum die Selbstaufgabe für Gott und für unseren Nächsten. Denn eine größere Liebe gibt es nicht. Johannes 15,13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Daher auch das Gebot unseres Herrn aus Johannes 15,12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und wie hat er uns geliebt? Epheser 5,2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Alles im Wort Gottes vereint sich in diesen Punkten der Liebe, des Gehorsams und der Selbstaufgabe im Dienst für Gott und andere. Der Beleg hierfür ist das fleischgewordene Wort selbst, denn sein Wandel hier auf Erden war genau von diesen Punkten bestimmt: Liebe, Gehorsam und Selbstaufgabe im Dienst, bis in den Tod. Er hat uns also in Vollkommenheit diese Punkte vorgelebt, und so sollen auch wir uns danach ausstrecken, es ihm gleich zu tun. Die Heilige Schrift sagt, dass wir sogar dazu verpflichtet sind. 1. Johannes 2, 6-7. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, ist verpflichtet, auch so zu leben, wie Christus gelebt hat. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Wir möchten den Punkt noch einmal wiederholen, weil er so zentral ist. Als unser Herr im Fleisch wandelte, hat er uns die Liebe, den Gehorsam, die Selbstaufgabe und den Dienst vorgelebt, bis in den Tod. Und genau das sollen wir ihm nachmachen, wir sind dazu verpflichtet. Alles andere ist eine Lüge. Glaube es uns nicht, prüfe es für dich selbst. Leiden in und wie Christus. 2. Timotheus 3,12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. In die zuvor aufgezeigte Verbindung zwischen Liebe, Gehorsam, Selbstaufgabe und Dienst reiht sich nahtlos das Leid ein, weil, durfte man Gottes Liebe durch Christus erfahren, ist man gehorsam. Aus diesem Gehorsam gegenüber dem ganzen Wort Gottes heraus folgt ganz automatisch die Selbstaufgabe und der Dienst. Dadurch kann man erst sagen, dass man Christus nachfolgt, und diese bedingungslose Nachfolge wird dann unabdingbar Leid mit sich bringen. Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein, also nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch seinetwegen zu leiden. Philipper 1,29. Dieses Leid wiederum führt zu einem weiteren Punkt unserer Vervollkommnung, so wie es beim Urheber unseres Heils selbst war, Hebräer 2,10. Denn es war dem, also Gott, angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils, also Jesus Christus, seinen Sohn, durch Leiden zu vollenden. Wie zuvor erwähnt, gilt es auch hier anzumerken, wer allein seine eigene Vervollkommnung sucht, indem er seinen Fokus nur auf sich selbst und seine Heiligung setzt, ohne den Dienst für Gott und andere als Ziel zu haben, schießt am eigentlichen Ziel vorbei. Auch hier gilt wieder, um das leicht und schnell zu erkennen, unser Herr hat uns das so nicht vorgelebt. die Kette. Wenn man die zuvor genannten Verbindungen als eine Kette aufbaut, könnte man sagen, Liebe zu Gott führt zu Gehorsam, der bedingungslose Gehorsam zur Selbstaufgabe und diese dann zum gottwohlgefälligen Dienst, das wiederum zu Leid und dann final zur Vervollkommnung. Überspringt man aber Aspekte dieser Kette und sucht zum Beispiel seine Vervollkommnung ohne den Dienst und das Leid, dann wird das nur schwer funktionieren, denn auch hier gab uns unser Vorbild den Weg vor. Liebe zum Vater führt zu Gehorsam, führt zu Selbstaufgabe und Dienst, das dann zu Leid und zur Vervollkommnung. Noch einmal der Vers dazu in einer anderen Übersetzung, Hebräer 2,10. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. Abschließend zu diesem Punkt in eigener Sache. Vor allem bei diesem Abschnitt des Leidens für Christus möchten wir keinesfalls den Anschein erwecken, nur weil wir diese Dinge hier von uns geben, dass wir die Aspekte aus Liebe, Gehorsam, Selbstaufgabe und Dienst auch bereits voll und ganz leben und deswegen Verfolgung und Verleumdung in Christus erfahren. Eher erfahren wir diese aus unserem eigenen Fehlverhalten, aber es ist alles ein Lernprozess. Dem Allmächtigen sei Dank dafür, dass er geduldig und gnädig ist. Trotz seiner Barmherzigkeit und Nachsicht sollte es aber für uns alle so sein, dass wir uns bewusst nach Liebe, Gehorsam, Selbstaufgabe und Dienst ausstrecken und Gott aufrichtig und willig um Hilfe bitten. Denn für keinen ist es einfach, sich täglich selbst zu verleugnen. Dazu muss unser Herz komplett verändert werden. Aber unserem Vater sei Dank in unserem Herrn Jesus Christus, er wird es tun, wenn wir wollen. Uns wird nichts aus dem Himmel zufallen, wir müssen wollen. Wir möchten noch einmal betonen, dass die Liebe zu Gott nicht nur das Halten seiner Gebote bedeutet, siehe 1. Johannes 5,3, sondern vielmehr die darin beschriebene Selbstaufgabe, so wie es uns der Herr vorgelebt hat, 1. Johannes 3,16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Unser Herr wird uns also sicherlich nicht dafür applaudieren, wenn wir allein nur die Gebote seines und unseres Gottes halten, weil seine Gebote sind nicht schwer. Was wirklich, wirklich schwer ist, ist unser Herz, unser Fleisch zu bezwingen und zu kreuzigen und täglich im Gehorsam und in der Selbstaufgabe für Gott und unseren Nächsten zu leben und zu dienen. Das bedeutet Liebe und das bedeutet die Erfüllung des Gesetzes. Da Gott weiß, dass das schwer für uns ist, weil unser Herz eher nach unseren Wünschen als nach Gottes Wünschen trachtet, müssen wir zumindest dieses Leben nach seiner Weisung wollen. Erst dann wird er uns helfen. Uns wird nichts aus dem Himmel zufallen. Das Einzige, was vom Himmel fällt, ist sein Geist. Auch da wieder, wenn wir wollen und unser Wollen dadurch zeigen, dass wir ihm gegenüber gehorsam sind, dann folgt Folgendes. Apostelgeschichte 5,32 Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Für diejenigen, die nun das Gesetz halten, gilt auf keinen Fall, dass sie frei vom inneren Kampf und einem trügerischen Herzen sind, vielleicht sogar im Gegenteil. Denn nur weil man jetzt das Gesetz hält, so wie es unser Herr in Matthäus 5,17 bis 19 von uns erwartet, sollte man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen oder sich über andere erheben. Denn die Weisungen Gottes als eine Art Regelwerk zu befolgen, nützt nämlich so gut wie gar nichts. Denn dadurch wirst du nicht gerecht, siehe Galater 2,16, oder gar innerlich verändert. Der Buchstabe allein nützt gar nichts, siehe Römer 2,27, und tötet, wenn es nicht aus dem Geist ist, der Gott liebt, siehe 2. Korinther 3,6 oder 1. Johannes 5,3. Einfach nur das Gesetz zu halten, ohne dass sich dabei unser Herz verändert, ist nicht das, was uns unser Herr gelehrt hat. Denn sein Anspruch für uns alle ist, wie wir bereits mehrfach gelesen haben, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Für das reine Halten der Gebote werden wir also sicherlich keine stehenden Ovationen vom Herrn erhalten, aber sehr wohl Lob für das Umsetzen der Selbstaufgabe und für das Arbeiten am Königreich Gottes. So seine Antwort bei der Frage nach dem ewigen Leben. Noch einmal kurz die Kernaussagen dieser Stelle. Matthäus 19, 16 bis 21. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Der Herr antwortet, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, beziehungsweise in der Parallelstelle Lukas 18, 22, noch eins fehlt dir, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Wenn wir also meinen, dass das reine Halten der Gebote das Ziel des Gesetzes ist, dann sind wir auf dem falschen Weg. Bei der vom Herrn geforderten Nachfolge geht es um Gehorsam und der damit verbundenen Selbstaufgabe. Beides müssen wir wollen, so wie unser Herr sagt, willst du vollkommen sein. Wir müssen unser Kreuz aufnehmen wollen, täglich. Wir müssen gehorsam sein wollen, in allem. Wir müssen dem Herrn zur Ehre Gottes dienen wollen und nicht uns selbst. Wir müssen ihm nachfolgen wollen, bis ans Ende. Sonst können wir nicht seine Jünger sein, wie der Herr selbst es mehr als einmal betont. Dies alles müssen wir von uns heraus wollen. Dann folgt Gottes Hilfe für die Verwandlung unseres Herzens zu einem Herz, das dem seines Sohnes gleicht. Dann und nur dann. Das Ergebnis des Ganzen, das veränderte Herz von und für Gott. Es entspricht nicht unserem natürlichen Willen als Menschen, gehorsam zu sein und schon gar nicht uns selbst aufzugeben. Da dies aber heilige An- und Aufforderungen für unseren Wandel im Glauben sind, muss ein Kampf in uns stattfinden. Auf der einen Seite unser Ego und unser eigener Wille, auf der anderen Seite unsere Selbstaufgabe nach Gottes Willen. Findet dieser Kampf nicht statt oder nehmen wir ihn nicht wahr, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wurde das Herz schon komplett verändert und man hat sich selbst aufgegeben und trägt täglich sein Kreuz, oder man täuscht sich selbst. Da es keine andere logische Konsequenz gibt, gibt es auch nur diese beiden Gegensätze als Möglichkeit. Entweder ist man bereits vollkommen verändert und daher findet der innere Kampf nicht statt, oder man deckt diesen Punkt bewusst oder unbewusst in seinem eigenen Leben zu. Die Prüfung dieser Tatsache sollte und muss eigentlich jeder von uns im Glauben Wandelnde für sich selbst klären, denn ohne Herzensveränderung wird unser Gehorsam gegenüber Gott kein natürlicher Bestandteil unseres Lebens werden und schon gar nicht die von uns geforderte Selbstaufgabe oder unser Fokus auf einen konkreten Dienst für Gott. Es ist unser Wunsch, dieses fundamentale Verständnis der Notwendigkeit unserer Herzensveränderung hinsichtlich der hohen Anforderung der göttlichen Liebe zu veranschaulichen. Denn es geht in der Heiligen Schrift immer um eines. Es ist sozusagen das höchste Gebot, Gehorsam und Selbstaufgabe im Dienst, als ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott und unserem Nächsten. All das geht uns nicht so einfach von der Hand, sondern ist mit einem Prozess der Selbstverleugnung verbunden. Wir sollen unser Kreuz aufnehmen, täglich. Da unser Ego, unser Ich, das aber nicht von sich aus machen will, entsteht ein innerer Kampf. Diesen gilt es, mit Gottes Hilfe zu bezwingen. Und um ihn zu bezwingen, muss uns dieser Kampf aber erst einmal bewusst werden, und dann müssen wir ihn auch gewinnen wollen, wie gesagt, mit Gottes Hilfe. Wir möchten mit einer Art Gleichnis abschließen, das hoffentlich den Punkt der Notwendigkeit unserer Herzensveränderung veranschaulicht und diese innere Veränderung mit den Punkten der Liebe, der Selbstaufgabe und dem Dienst verbindet. Die wahrhaftig liebende Mutter. Einer liebenden Mutter muss keiner die Selbstaufgabe für ihre Kinder beibringen. Sie lebt für ihre Kinder, sie erzieht sie, sie dient für sie. All dies ist ein natürlicher Bestandteil ihres Herzens. Sie muss dafür nicht kämpfen, sie macht es von sich aus, gerne. Warum? Weil sie liebt. Würde sie in eine Situation kommen, ob sie oder ihr Kind etwas zu essen bekommen soll, wäre es ihr Kind, ohne nachzudenken. Würde sie entscheiden müssen zwischen ihrem eigenen Wohl und das des Kindes, wäre es das Kind. Müsste sie ihr Leben aufgeben für ihr Kind, würde sie keine Sekunde zögern. Warum? Weil sie eine von Herzen liebende Mutter ist. Sie lebt und stirbt für ihr Kind. Und genau so muss sich unser Herz gegenüber Gott und unserem Nächsten verändern. All diese Dinge müssen auch bei uns ein natürlicher Bestandteil unseres Herzens werden, ganz ohne inneren Kampf. Erst dann hat sich unser Herz wahrhaftig verändert. Wir für unseren Teil sind auf jeden Fall noch meilenweit davon entfernt. Aber wie bereits erwähnt, Gott weiß das, kennt uns alle und ist gnädig und geduldig mit uns. Was er von uns allen sehen will, ist, dass wir uns danach ausstrecken und aufrichtig von Herzen wollen. Gottes Gnade in Christus mit uns allen.